In der heutigen Folge spreche ich mit Lukas Rintelen, der mit Toucan AI ein Tool aufgebaut hat, was man in der eigenen Firma aufsetzen kann. Ist eher ein Tool für größere Firmen. Trotzdem könnte die Folge auch spannend sein, einfach insgesamt, um sich das Geschäftsmodell anzugucken für Leute, die jetzt nicht in einer riesengroßen Firma arbeiten. Und man hat dann ein Toolset, was auf die Daten zugreift, die irgendwie relevant sind, darauf trainiert wird und auf komplexe Fragen einfach eine schnelle Antwort geben kann, inklusive Referenz. Wir gehen im ersten Teil des Podcasts auf Toucan ein, im zweiten Teil des Podcasts auf seinen Lebensweg hin zum Gründerdasein und ich freue mich auf die heutige Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute habe ich den Lukas Rintelen hier, der Toucan AI mitgegründet hat. Lukas, erzähl mal, was ihr genau da macht.
Ja, genau. Freut mich, dabei zu sein. Ich bin Lukas Rintelen, einer der drei Gründer von Toucan AI. Und mit Toucan AI kümmern wir uns um smartes Wissensmanagement mit KI. Zielgruppe große Unternehmen, also B2B-Element. Genau. Wir kümmern uns da aus einer Fülle aus Informationen, das Wichtigste rauszuziehen, das Ganze nachvollziehbar zu machen, also sprich jedes Resultat bis auf den Paragraphen genau referenzierbar machen, mit großen Datenmengen umzugehen und das Ganze reliable, also wie sagt man das auf Deutsch?
zuverlässig wäre es die 1:1 Übersetzung. Ich überlege mir, ob es...
Genau.
In dem Kontext perfekt
ein passt das Wort. Ein zuverlässiges Wissensmanagement-System für Unternehmen.
Und wie läuft das in der Praxis ab? Also ich habe jetzt eine große Firma mit ein paar hundert Angestellten. Ich habe irgendwie Jira-Boards, ich habe Confluence, ich habe Mailverkehr, ich habe Google Workspace, ich habe, keine Ahnung, ich habe ganz viele Tools aufgesetzt. Gibt es ja vermutlich tausende von Firmen von bis, also Leute, die sagen, okay, warum auch immer Microsoft Office ist unser Favorite und Leute, die sagen Google Workspace und es gibt Leute, die sagen, ich will dann eine selbst gehostete E-Mail-Lösung und dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte, keine Ahnung, Slack einsetzen und es gibt Datenbanken und Data Lakes und so weiter. Also es gibt ja eine riesige Landschaft an, was haben Firmen alles am Start, was quasi wichtige Informationen beinhaltet. Wie geht ihr das an? Wie schafft ihr das, dass dann euer Tool auf alle diese Daten optimiert und trainiert wird?
Also wir haben mit Toucan ein modulares System gebaut. Sprich, wir können Informationsquellen von allen Seiten aufnehmen. Sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten. Sprich, wir können Daten von Gesprächen aufnehmen. Dazu kann man unsere eigenen Tools verwenden, also unsere eigenen Module, die wir für Gespräche entwickelt haben, aber auch Datenquellen von anderen Seiten anschließen. Also zum Beispiel Rechtsdatenbanken, E-Mails etc. Also alles das, was du eigentlich genannt hast. Diese Daten werden von unseren Algorithmen einmal gechunkt, sprich in kleine verarbeitbare Bits aufgeteilt, ohne dabei aber die Referenz, also den Kontext zu verlieren. Hat den Vorteil dann, dass man auf riesige Datenmengen referenzierbare Ergebnisse erzielen kann. Sprich, ich verarbeite nicht das ganze Buch auf einmal und muss das Schritt für Schritt neu machen, wenn ich darauf eine Abfrage habe, sondern verarbeite immer nur den aufgeteilten Teil, also dieses Bit an Information, das genau dem perfekten Kontext entspricht. So, das heißt einmal da die Effizienz. Und zweiter Punkt, ich kann dadurch immer die KI immer referenzierbar machen. Sprich, ich kann auf jede generierte Antwort zeigen, woher sie die KI die Information nimmt, bis auf den Paragraphen genau.
Ein kurzer Hinweis auf den Sponsor der heutigen Folge, GoatSign. GoatSign ermöglicht dir das digitale Unterschreiben von Dokumenten, damit du endlich ausgedruckten Papierkram hinter dir lassen kannst. Ich nutze GoatSign selbst und spare mir damit Zeit und Nerven. Wenn du selbst Freelancer bist, kennst du das Problem vielleicht, dass du Verträge hast, Angebote, Vereinbarungen etc. Und das ist ehrlicherweise ein ziemlich ätzender Part von unserem Daily Doing. Aber das Ganze lässt sich vereinfachen mit ein paar Klicks, sicher und rechtsgültig. Mit GoatSign hat man nicht nur ein Tool, sondern einen Wegbereiter für einen schlanken, effizienten Arbeitsalltag. Das heißt, man braucht keinen Drucker, keinen Scanner, muss keine Patronen nachbestellen oder warten in der Schlange bei der Post. digitale Signaturen unterstützen, letztendlich dann die Freiheit, von überall aus zu arbeiten und ortsunabhängig sich aufzustellen. Und man fokussiert sich auf das, was am Ende wirklich zählt, nämlich deine Arbeit, deine Kreativität, das, was du gerne machst, und mal die Möglichkeit, die eigenen Prozesse zu verschlanken.
Und dieser Prozess des Datenaufbrechens kann auch on-premise beim Kunden passieren. Sprich, der Kunde hat seine Wissensdatenbank und die muss sozusagen die Premise, die Server des Kunden gar nicht verlassen. Alles, was dort passiert, ist, dass unser smarte Chunker, also der Algorithmus, die KI, die die Daten aufsplittet, wie sie am besten sozusagen den Kontext nicht verlieren, das passiert dort, und Toucan sozusagen als Wissensmanagement-System erstellt tatsächlich dann pro Abfrage immer nur den Kontext dazu. Ja.
Das heißt, damit ich es jetzt richtig verstehe, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen, es ist ja erstmal eine Datenschutzkatastrophe, theoretisch in dem Moment, wo euer Tool nicht funktioniert und alle Unternehmensdaten geleakt werden. Wenn du sagst on-premise, heißt das, eure Software läuft lokal auf den Rechnern vor Ort von einer großen Firma. Das heißt, das ist nicht über die Cloud oder ähnliches, sondern vor Ort installiert jemand auf den Servern der eigenen Firma, sei es jetzt online, sei es quasi vor Ort in einem Intranet, installiert jemand euer Software-Tooling. Und jetzt den letzten Schritt, wo du gemeint hast, quasi manchmal gehen da noch Sachen an Toucan raus, kannst du den nochmal genauer erklären?
Genau, also alles, was on-premise dann installiert wird bei uns, wo wir uns on-premise beim Kunden kümmern, wenn es gerade um extrem viele Daten geht, also das ist egal, ob das jetzt 100 Seiten an Dokumenten sind oder eine Million Seiten an Dokumenten. Was dort on-premise passiert, ist dieses smarte Aufbrechen der Daten über unsere KI-Algorithmen. Sprich, da werden die Daten verarbeitet in diese sogenannten Chunks und sozusagen diese Knowledge-Datenbasis, diese Wissensdatenbasis, die muss die Premise des Kunden, also die Server des Kunden, nicht verlassen. Dadurch hat der Kunde komplette Hoheit über seine Daten, muss sie nicht rausgeben, sprich schützt sich auch vor Data Leaks. Und unser System ist angedockt über einen Uplink sozusagen. Sprich, wenn ich dann sozusagen unser System als Software as a Service nutze, kommen nur die Daten als Output raus, die tatsächlich die notwendig sind, um die Anfrage des Kunden zu beantworten. Sprich, ich bin, keine Ahnung was, ich bin Anwalt und sitze in der Rechtsabteilung einer großen Kanzlei und muss eine Vertragsrecherche machen. Ich gehe auf Toucan, stelle präzise Fragen zu, ich weiß nicht, wie ist denn das Vertragsvolumen geregelt oder sowas. Ja? Stell diese Frage, und was dann sozusagen durch diesen Uplink drinnen ist, kommt nur der Chunk raus oder die Teile des Verträges oder der Verträge, die relevant auf die Abfrage sind, ohne den Kontext zu verlieren. Und ich muss nicht die gesamte Datenbasis, die zum Beispiel 100.000 Verträge sind, raus immigrieren zu Toucan. Ja. Genau.
Wie ist das quasi intern im Vergleich zu mit externen Kunden? Ist das als reines Tool für internen Mitarbeiter gedacht oder wird das auch eingesetzt, um irgendwie zum Beispiel Kundensupport zu liefern?
Spannende Frage. Also wir haben beides. Ja, das kommt natürlich darauf an, was die Kunden brauchen. Aber wir haben zum Beispiel einen Kunden oder drei Kunden mittlerweile, die das tatsächlich schon mit einem E-Mail-System angereichert haben. Sprich, wir haben in der einen Stelle haben wir deren zum Beispiel in dem einen Fall Produktdatenbanken angereichert. Und ich rede da nicht von Produkten wie, ich weiß nicht, ein Softwareunternehmen, das 5 Produkte anbietet, sondern tatsächlich ein Ausstatter, der 90.000 Produkte drin hat, die alle ihre Relevanz haben sozusagen. Der Time to Knowledge von Kundenanfrage bis hin, ich erstelle mal ein erstes Angebot oder erstelle die ersten Produktreferenzen, dauert da sehr lange ohne unser System. Mit uns geht eine Kundenanfrage direkt an eine E-Mail, die sozusagen an dieses System gedockt ist. E-Mail spuckt sofort aus, hey, auf deine Anfrage habe ich Produkt 1, 2, 3, 4. Und dann kann das tatsächlich auch direkt an die Kunden schon rausgeschickt werden, mhm, oder ein Sales Agent, Customer Care Agent sitzt da und kriegt diese E-Mail zugeschickt und kann dann sozusagen entscheiden, okay, arbeite ich damit, adaptiere ich oder so. Ja? Also es geht beides. Mhm. Ja.
Seht ihr euch da eher als quasi SaaS-Softwarebauer oder seht ihr euch mehr als serviceorientierte Agentur, die für Kunden solche Lösungen implementiert?
Also wir sind tatsächlich, ich nenne es mal KI Software as a Service, also SaaS. Wir haben ein modulares System, wo du eben verschiedene Workflows damit abdecken kannst. Wie alles, was wir machen mit den Kunden in einer initialen Phase, ist tatsächlich einmal zu schauen, wo starten wir, mit welchen Prozessen starten wir, wie bilden wir die ab, und wie bilden wir die ab bedeutet, welche Datenquellen brauchen wir, um Wissensmanagement zu betreiben in Marketing. Was bedeutet das in der Sales-Abteilung? Was bedeutet das für Product Management? Was bedeutet das für Legal? Überall sind verschiedene Wissensquellen relevant, die sozusagen in Toucan eingespeist werden oder verarbeitbar gemacht werden. Genau, sobald mal diese Basis steht, kann man modular, also komplett frei Abfragen an sein Wissen generieren.
Was ist so das typische Setup? Also gibt's sowas? Das ist quasi 8 von 10 Kunden haben standardmäßig, bringen mit Google Drive, Gmail und noch diese 4 anderen Tools? Oder ist es wirklich sehr, sehr bunt und unterschiedlich?
Es ist tatsächlich unterschiedlich. Im Rechtsbereich profitieren wir davon, dass viele ähnliche Legal Databases brauchen, sozusagen als externe Quellen, wo wir schon APIs über API die Updates haben. Viele tatsächlich in den Bereichen haben Dokumente lagernd als PDFs. Das heißt, uns interessiert uns dann einfach nur, okay, wie kriegen wir über die API automatisch die PDFs rein, wie verarbeiten wir diese PDFs etc. Die Systeme, die die Kunden nutzen, da sind relativ unterschiedlich. Was spannend ist, was aber, glaube ich, sehr viele Kunden oder fast alle Kunden von uns nutzen, sind tatsächlich unsere Unterstützung im Gesprächsbereich, sprich, wie kriege ich meine ganzen Gespräche, meine ganzen Meetings auch mit rein. Das können wir abdecken über eigene Lösungen, die sich dann integrieren in Teams, Google Meets, ja, WebEx, die Zoom, die ganzen großen Plattformen. Sprich, dass da auch abgedeckt funktioniert für hybride Meetings als auch in Person-Meetings. Genau.
Ja, spannend. Also, weil ich bin mir nicht sicher, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, ist bestimmt die Hälfte quasi von der Arbeit, die heutzutage in Unternehmen stattfindet, quasi Informationsketten, die irgendwann mal unterbrochen wurden, wieder herstellen. Ja. Irgendein Mitarbeiter, der die Firma verlassen hat, irgendeine Information, die noch von A nach B muss, aber irgendjemand hat beim Meeting nicht teilgenommen oder so.
Ja.
Das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich spannend. Und dann auch Richtung quasi Customer Support, Customer Success, die ganze Ecke, das sind ja auch relativ sich wiederholende Themen. Und ja, gibt einfach tolle Möglichkeiten, die da jetzt da sind. Auf was baut ihr auf? Also arbeitet ihr mit Bard oder Gemini oder OpenAI oder wie seid ihr da technologisch aufgestellt?
Also wir haben für jeden Kunden können wir unsere eigene LLM-Technologie anbieten. Sprich, die Kunden können per Default sagen, wir nehmen die feingetunten Modelle von Toucan AI. Wichtig, ich sage eben feingetuned dazu, also wir sind jetzt nicht ein Mistral oder wir sind nicht ein, weiß ich immer, Aleph Alpha, kein OpenAI, sprich wir kümmern uns nicht um die Foundational Models, die LLMs. Was wir machen ist, wir nehmen Open Source Technologie, bei unseren Default-Lösungen haben die jetzt schon mit mehreren Terabyte an eigenen Trainingsdaten verfeinert. Das Ganze funktioniert auf mehreren Sprachen. Das kann man nehmen, das können wir on-premise installieren, das können wir ja über unsere Cloud laufen lassen. Aber wir sind auch hier modulares System. Wenn zum Beispiel ein Kunde kommt und sagt, ah ja, er möchte oder sie möchten dieses LLM verwenden, können wir das auch machen. Ja.
wenn ihr Open Source verwendet, habt ihr da standardmäßig einen Anbieter bei Open Source Technologien? Habt ihr standardmäßig quasi ein LLM, was ihr da bevorzugt?
Genau, also das, was wir bevorzugt haben, was bei uns auch in den Tests, in der Verfeinerung die besten Resultate erzielt und mit dem wir auch quasi per Default arbeiten, ist unser feingetuntes Modell von Llama.
Okay. Cool. Ja. Was ich jetzt noch spannend finde, ist, wenn ich mir angucke, wie ich mit sämtlicher Dokumentation umgehe, ist, dass ich Freigaben so erteile, dass so wenige Menschen wie möglich, aber so wenige wie nötig Freigaben bekommen. Das heißt, fast alles, würde ich sagen, was ich so an Dokumenten irgendwo liegen habe, habe nur ich Zugriff drauf oder die Leute, die aktiv damit arbeiten. Gibt es bei euch dann auch ein System, dass es quasi unterschiedliches Rechtemanagement gibt und bestimmte Leute bekommen bestimmte Informationen ausgespielt? Oder sagt ihr, okay, im Moment bauen wir quasi die erste Version und die erste Version bedeutet, okay, alles, worauf trainiert wird, ist für alle auch zugreifbar, die Zugriff auf Toucan haben?
Also absolut. Also dieses Rechtemanagement und wer hat Zugriff auf was ist absolute Prämisse. Wir trainieren auch nicht mit sensitiven, also wir verfeinern zum Beispiel auch nicht unsere Modelle mit sensitiven Kundendaten oder den Daten, die jemand in seinem Account mit reinhaut. Ja? Also wir nehmen da Datensätze, die wir dezidiert, wo wir dezidiert die Zustimmung bekommen haben, dass wir damit trainieren dürfen oder auch Pakete, die man sich zukaufen kann etc. Sprich, das ist mal ausgeschlossen. Wenn man in einem Unternehmensaccount drin ist, also du bist Teil von Toucan AI oder so, zum Beispiel, da musst du dir das vorstellen, es ist ein System, wo du dann sagen kannst, okay, in meinem Bereich, ich habe Zugriff auf Datenquelle 1, 2, 3, 4, ja, und aus diesen Datenquellen kann ich beliebig sagen, ich möchte nur Datenquelle 1 befragen, ich möchte in Kombination befragen, also ich kann mir den Workflow so richtig abbilden. Und für jede sozusagen Datenquelle, die wir da haben, also jedes Modul, das Daten einspielt, kannst du Zugriffsrechte definieren. Sprich, ich weiß nicht mal, nehmen wir es mal in einem System rein, du hast die Firma, du hast einen Customer Care Agent, der kann nur zugreifen auf, ich weiß nicht, Produktbeschreibungen, Helpdesk, Helpcenter Informationen und die Meetings, die er hatte, die Head of Customer Care kann zugreifen auf Mitarbeiterverträge in dem Bereich, kann zugreifen auf weitere Informationen. C-Level kann zugreifen auf die gesamte Information, die es im Unternehmen gibt. Ja. Also man kann das schon sehr gut regulieren bei Toucan. Auch das ist etwas, was wir mit den Kunden sozusagen definieren.
Und der Standard-Use-Case ist vermutlich, Leute sagen, okay, wir wollen da vermutlich jetzt am Anfang noch nicht die Riesenkomplexität, weil das natürlich wahnsinnig viel Produktmanagement bedeutet. Wir wollen es auch immer erstmal entweder nur als internes Tool oder als Support-Tool, also vermutlich fragen Kunden quasi ein spezifisches Problem an, was ihr dann löst, wenn die zu euch kommen.
Genau.
Was zahlt man für sowas? Ich hab gar keine Vorstellung.
Also kommt ganz drauf an, wie du startest. Im Schnitt, also wenn ich jetzt mal so von dem typischen Unternehmen und einem Department in einem Unternehmen da rausgehe, oder mich jetzt, ich kann es dir nicht genau sagen, weil wie stellt sich dann der Preis zusammen, ja, im Einzelfall, welche Module brauchst du, welches Datenmanage brauchst du, wie groß sind sozusagen deine Datenbasis, wie willst du es nutzen? Willst du es sozusagen auch im Business Case weiter nutzen und an deine mit externen Kundendaten deine Kundenprozesse verbinden etc.? Es gibt einige Punkte, die drin sind. Im Durchschnitt liegen momentan unsere Kunden irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Monat, ja, die sie da zahlen. Da hast du aber schon ein sehr, sehr gut skalierbares Wissensmanagement, wo ich nicht davon rede, dass eine Person irgendwie die allwissende Person ist. Da sitzen dann schon täglich 50 Leute drinnen und arbeiten tatsächlich effizient ihren Prozessen zu.
Ja, und ich meine, es wäre vermutlich was, wo eine Firma auch sagt, okay, wenn ich jetzt 500 Mitarbeitern 10% ihrer Arbeitszeit spare.
Ja, tatsächlich. Also es ist, wir haben leider noch keine intensive Feldstudie sozusagen dahingehend gemacht, aber ich kann es dir sagen von dem Feedback, das wir von unseren Kunden jetzt mündlich bekommen, es ist vor allem nach so einer POC-Phase sind alle baff, wie viel effizienter sie arbeiten. Und ja.
Ja, ich merke es ja jetzt alleine schon, das macht jetzt Google seit, ich glaube, 2-3 Jahren und jetzt halt auch noch ein bisschen mit AI mit drin, dass wenn ich jetzt bei Gmail nach einer E-Mail suche, weil ich irgendeine Nummer brauche für irgendeinen Vertrag, den ich vor Jahren abgeschlossen habe. Und Google sagt mir dann in dem Moment so, ja, klar, hier gibt es eine E-Mail, aber du kannst auch direkt auf Google Drive zugreifen und da gibt es irgendwo ein Dokument, was du irgendwann mal random hochgeladen hast. Und ich habe direkt quasi den richtigen Vertrag zugreifbar in wenigen Sekunden und habe noch nicht mal den Satz zu Ende geschrieben. Dann würde ich halt sagen, ja gut, das spart mir halt viele, viele Minuten auch nervige Arbeit. Das ist ja auch der Part bei der Arbeit, den man nicht gerne macht. Also dieses Rumgesuche und wer ist jetzt verantwortlich und was hatten wir besprochen?
Ja, also so es ist Rumgesuche. Tukan ist ja dann tatsächlich keine Suche mehr. Es ist, du kannst dir vorstellen, wie dein allwissendes Orakel, das mit deinen essentiellen Unternehmensinformationen gefüttert wird, sowohl intern als auch extern. Also es ist tatsächlich so, wie wenn du sagst, du stellst einfach eine Frage an eine Person in deinem Unternehmen, wo du weißt, die kann dir genau sagen, was da die Sache ist. Und wenn du es der Person nicht glaubst, kannst du es wirklich bis auf die kleinsten Paragraphen her nachvollziehen, woher die Person den Schluss nimmt.
Wie siehst du da die Zukunft? Weil ich glaube, die Chance besteht, dass man irgendwann, also ich hatte jetzt schon mit ein paar Chrome-Extensions rumgespielt, die einfach dann bei einem Meeting quasi als stiller Zuhörer im Hintergrund sind, das Ding transkribieren, sagen, okay, das sind die Entscheidungen, die getroffen wurden in diesem Meeting. Auch Verantwortliche benennen, die quasi genannt wurden in dem Meeting. Kann sich natürlich auch aus dem Kontext, wer teilgenommen hat und wer eingeladen war in dem Meeting, ein bisschen was rausziehen. Und dann kriegst du per E-Mail zugeschickt, okay, das sind die Entscheidungen, die getroffen sind, das sind die Verantwortlichkeiten, die getroffen wurden. Glaubst du, es geht in die Richtung, dass wir in Zukunft, wenn wir zusammenarbeiten, einfach jede Videokonferenz aufgezeichnet ist, alles, was wir besprochen haben, geschrieben haben und so weiter, irgendwann einfach von der künstlichen Intelligenz so verwaltet wird, dass auch die Zugriffsrechte sauber gemacht sind, aber dass ich vielleicht privat eine Nachricht an jemanden schreibe bei Slack und die KI ist aber quasi sehr präzise darauf eingestellt, private Nachrichten jetzt nicht unbedingt an die ganze Company zu geben, aber wichtige Informationen vielleicht schon zu teilen.
Also ich glaube schon sehr daran, dass uns genau diese Arbeit, und wir arbeiten ja auch dran, mit Meeting oder Konversation als eine Informationsquelle von, sagen wir mal, unstrukturierten Daten, dass das komplett automatisiert wird. Vielleicht, ich glaube, und deswegen sitzen wir auch so akribisch daran, wird die Krux sein in Zukunft, ist, glaube ich, nicht einfach nur Kontextfelder von KI enorm zu vergrößern, sondern tatsächlich, wie gehe ich mit dieser Information um? Was sind denn die wichtigsten Bits? Wie teile ich so ein Meeting-Transkript in dem Fall? Wie teile ich das denn auf eben kontextbezogene Chunks, sodass, wenn ich eine Abfrage stelle, dass ich tatsächlich nur die relevanteste Information daraus bekomme? Da sitzen wir eben dran, dass das skalierbar ist. Und bei einem Dokument ist es egal, vielleicht bei 1500 Dokumenten, ja, wirst du schon einen Unterschied sehen. Aber wir reden davon, jetzt große Organisationen langfristig zu unterstützen. Da brauchst du das einmal, dass du das eben smart aufsplittest. Und im zweiten Sinne musst du ja auch wenn wir jetzt an 1 Million Dokumente drinnen legen, von strukturierten und unstrukturierten Daten, wie gehe ich mit der Kostenfrage um? Weil jeder, der vielleicht schon mal ein bisschen mehr in ChatGPT herumgespielt hat, und ich rede davon jetzt nicht mit einer 20-Euro-Version oder so, sondern tatsächlich irgendwie auch ein bisschen in sozusagen deren Development-Environment herumgespielt hat, merkt schnell, wenn ich ein paar Analysen mache, da schießen die Kosten schnell hoch. Und das bei ein paar hundert Seiten oder vielleicht bei 50 Seiten oder so. Also für Unternehmen sind das eben die wichtigen Fragen, wie gehe ich mit einer Masse an Informationen um und mache die verarbeitbar. Ja, also ich glaube, das ist das, was ist die wichtigste Frage, die wir versuchen auch mit unserem System zu beantworten. Aber es geht alles in die Richtung, dass wir sozusagen eigentlich ein zuversichtliches System haben, dem wir wirklich vertrauen können. Nicht nur, weil wir es cool finden und sagen, ah, das passt, das ist ungefähr mein Bauchgefühl, sondern tatsächlich, weil wir dem vertrauen können, wegen den Referenzen, wegen der Genauigkeit und der Konsistenz des Systems. Und wenn wir das geschaffen haben, und das ist auch unser Ziel, dann glaube ich an die Zukunft, die du geschildert hast. Dass ich stelle eine Frage und ich kriege sofort vielleicht ein Bit von einem Meeting, das vor 5 Jahren stattgefunden hat, kriege ich per Slack zugeschickt, weil ich da meine Informationen lebt. Oder ich stelle jemandem eine Frage. Oder ich habe einen öffentlichen Slack-Channel, wo ich reinfrage, hey Team, hat wer eine Ahnung, wie ich XY mache? Und bevor jemand vom Team antwortet, kommt Tukan und antwortet aufgrund deiner Wissensdatenbank mit Referenzen oder joint einer, du könntest sagen, also das haben wir noch nicht, ja. Aber ungefähr so geht das rein. Also wir glauben schon als KI, als de facto allwissende Mitarbeiterin.
Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, und dann schreib mal in irgendeine Gruppe, also im Idealfall würde das ja auch gar nicht mehr passieren. Also der Standardfall ist ja dieses, oh, weißt du, wen ich da fragen könnte? Boah, keine Ahnung. Vielleicht fragst du einfach mal bei Internal All. Und dann müssen sich 300 Menschen diese Nachricht antun oder vielleicht auch 1000 oder 30.000 Menschen diese Nachricht antun, wo irgendjemand irgendwie einen Ansprechpartner sucht. Stattdessen könnte ja in dem Moment, wo die Konversation stattfindet, hast du einen Plan, wer dafür verantwortlich sein könnte? Du, nee, keine Ahnung. Da könnte ja Tukan schon reinspringen und sagen so, ja, hier ist Person XY oder quasi es gibt da bei Confluence oder in Google Docs oder wo auch immer gibt es eine Referenz, wo das genauer definiert ist. Das sind die Ausnahmen, aber in der Regel wird so und so gehandhabt. Wenn ich über solche Sachen mit dir jetzt rede und mit vielen Techies rede, sind die total gehypt. Wenn ich da mit nicht-technischen Leuten rede, finden die das ganz gruselig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Ding, wie jetzt bei selbstfahrenden Autos, wo ich hätte mehr Vertrauen der Software gegenüber, wie einem Taxifahrer, weil ich mir denke, im Zweifelsfall hat er halt 3 Sekunden Reaktionszeit, die Software hat unter einer Sekunde Reaktionszeit. Ich denke mir, der Bremsweg wird halt auf jeden Fall kürzer sein. Teilst du da auch die Sorgen von Leuten, die sagen, oh, jetzt jedes Mal, wenn ich in einem Meeting bin, im Hintergrund Software mitlaufen lassen, fühlt sich irgendwie gruselig an?
Ich kann es verstehen, es ist eine große Umstellung. Ich kann eine Sorge gewissermaßen verstehen, weil es ist eine Technologie, die wir so davor noch nicht gekannt haben. Ja, es haben wenige sich mit, also wir beschäftigen uns mit KI als Firma seit 2019. Auch wir sind baff, was sich in den in den letzten paar Jahren, seitdem wir dran arbeiten, getan hat. Hätten uns auch nicht gedacht, dass es dann plötzlich so schnell geht. Ich kann deswegen eine gewisse Sorge, Ungewissheit absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, die müssen wir tatsächlich gar nicht haben, weil es gibt ja sogar so Definitionen von oder Studien zu Punkten wie Datenparalyse, dass wir komplett in unseren Entscheidungen mittlerweile schon gehemmt sind, weil wir so eine große Datenflut haben in Organisationen, dass wir ständig Angst haben, irgendwie, ich verpasse irgendeine wichtige Information oder habe ich jetzt alle gesamte wichtige Information drin, was tatsächlich, eigentlich sollten wir Daten mittlerweile effizienter nutzen können und sollten unsere Entscheidungen viel effizienter machen können. Es ist aber anscheinend genau das Gegenteil der Fall. Was die Technologie, die wir jetzt haben, ermöglicht und was wir mit Tukan machen, ist genau dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, wenn man das so Laien sozusagen darbietet, ist das genau das, was wir machen wollen. Also außer natürlich, es gibt die Leute, die sagen, nein, ich wühle mich gerne durch einen Haufen von 1000 Dokumenten und ich mache das manuell und verbringe damit meine 2 Wochen. Dann, gerne. Also wenn man das gerne hat, wenn man den Fetisch hat, sehr gerne. Ansonsten ist es eigentlich genau da, wo uns die Technologie unterstützen kann.
Ich erinnere mich an die letzte Weihnachtsfeier von meiner Firma. Ich hoffe, es hört gerade keiner von HR zu. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die dann gemeint hat, hast du nicht die E-Mail gelesen von HR? Und ich so, ja, auf gar keinen Fall. Also das waren 5 DIN A4 Seiten. Also so, ich würde die lesen, wenn das runtergebrochen auf 2 Absätze ist. Aber also wenn ich 5 DIN A4 Seiten Text vorgelegt bekomme, dann lese ich da einmal schnell quer. Und da kann es halt auch mir einfach passieren, dass ich eine Information übersehe. Also war jetzt in dem Moment auch nichts Schlimmes. Aber ja, grundsätzlich denke ich mir halt, dieses Runterbrechen fällt Menschen wahnsinnig schwer. Und wenn ich quasi ChatGPT einen Text gebe, der ellenlang ist und sage, brech mal für mich runter in diesem Vertrag, der 40 Seiten hat, welche Informationen wirklich relevant sind, dann hat ChatGPT die Fähigkeit, mir das in 4 Sätzen wiederzugeben. Mhm. Und das finde ich großartig. Also das glaube ich auch gerade in der Arbeitswelt kommt genau, hoffentlich langfristig einfach mehr.
Also KI hat eben diese Fähigkeit. Und ich glaube, ich habe mir das vor kurzem gedacht, wann war denn das noch? Da war es noch ein bisschen wärmer, also August oder September oder so. Da war ich im Babylon, also im Kino Babylon, muss man vielleicht dazu sagen. Und die sind ja spezialisiert auf Stummfilme. Mhm. Und jetzt ist das so ein bisschen kitschig, ein bisschen Nostalgie und ist mal schön mit Orchester sich einen Film so anzuschauen. Ich habe da Metropolis geschaut und so. Und da fand ich es ganz lustig. Die haben ganz am Anfang auf dem Bildschirm, also auf der Leinwand gezeigt, eine Original-Anekdote damals aus 1920 oder 1930, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall sehr lange her, wie der Tonfilm gekommen ist. Und da war die Angst und genau irgendwie referenzierbar fand ich ganz lustig, wie sich die Leute gesagt haben, der Tonfilm killt den Stummfilm, damit geht Kultur verloren, das ist doch kein Film und das kann man sich nicht vorstellen und so. Ist irgendwie lustig, wenn man so ein bisschen die Referenz zieht, dazu Veränderung passiert, manchmal passiert sehr schnell. Mhm. Und ich glaube, man muss keine Angst davor haben. Ich glaube, man muss einfach nur lernen, wie man damit umgeht und was eigentlich die Benefits für einen daraus sind. Mhm. Angst davor ist, glaube ich, der falsche Weg.
Ja, vor allem, wenn man ja gut gebildet ist. Also ich glaube schon, was wir im Moment als Problem sehen, ist halt viel dieses, Leute gehen sehr blind damit um und kennen sich wirklich gar nicht aus. Also so das, ich habe das Gefühl, Leute geben zu freizügig auch Daten preis bei ChatGPT, weil sie nicht verstehen, alles, was sie ChatGPT füttern, kann ChatGPT an anderer Stelle weiterverwenden und so weiter. Also so, ich glaube, die Bildung fehlt an vielen Stellen, aber grundsätzlich, also so bei jeglicher Veränderung, die quasi jetzt wirtschaftlich in den letzten Jahren passiert ist oder in den letzten Jahrhunderten passiert ist, gab es immer große Angst, dass dann Arbeitsplätze verloren gehen und so weiter. Und klar hat sich Arbeit verändert. Also klar steht heute keiner mehr in einem Bergwerk. Aber ist, glaube ich, auch eine Verbesserung. Mhm. Und insgesamt, ich gehe mit bei dem, was du sagst. Ich glaube, Veränderung ist grundsätzlich eigentlich immer erstmal was Gutes. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich würde noch ein bisschen auf deinen Lebensweg gerne eingehen. Wie du überhaupt dazu gekommen bist, Gründer zu werden. Wie war da deine Reise, dass du irgendwann gesagt hast, ich gründe eine Firma und dann auch noch eine AI-Firma und dann auch noch 2018, 19 hattest du, glaube ich, gesagt, was ja auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt war.
Genau, also ich war, bevor ich nach Berlin gekommen bin, war ich in, also komm, fangen wir mal ganz vorne an, ursprünglich aus Wien. Irgendwann hat es mich während meines Bachelors auch schon so ein bisschen gereizt, mal was anderes zu sehen, weil Wien ist super, ist schön, aber irgendwann fühlt sich dann doch an wie ein Dorf, wenn man sein ganzes sozusagen, vor allem Kindheit, Jugend und sowas dort verbracht hat. Deswegen hat es mich irgendwann mal rausgetrieben. Ich bin dann nach Amsterdam gekommen, habe dort auch in meinem Bachelor neben Wien und Amsterdam studiert. Und dann nach dem Bachelor, den ich beendet habe in BWL und VWL auf der WU Wien, habe ich irgendwie gewusst, okay, in Holland fand ich das Studiensystem perfekt. Mhm. Man hatte die Nähe zu den Professoren, es war wirklich engagiert. Studiengebühren sind zwar da, sind aber leistbar. Und mir haben die Holländer irgendwie so von der Mentalität ganz gut gefallen. Deswegen habe ich mir auch gedacht, gibt eine gute VWL-Universität mit einem sehr spannenden Track, der sich auf Innovation und Strategie aus der VWL-Perspektive fokussiert hat, und bin dann direkt eigentlich nach dem Bachelor zum Master dorthin gegangen, nach Rotterdam. Und dann dort, nachdem ich mich sehr viel mit Strategieforschung und Innovationsforschung befasst habe, und auch dadurch irgendwie ein bisschen mit der Startup-Community dort in Berührung gekommen bin, hat mir so den ersten Anstoß gegeben, hey, ich finde das super spannend, könnt mir auch vorstellen, mal was Eigenes zu machen, weil ich gesehen habe, hey, die Leute trauen sich einfach, was zu machen und machen es dann einfach. Und diese Atmosphäre hat mir viel besser gefallen als irgendwas, was ich davor in einem Corporate gesehen habe, wo man halt die erste Arbeitserfahrung gesehen hat. Also ich habe dann irgendwie relativ rasch für mich selber entdeckt, das ist eher nichts für mich. Ich will nicht sozusagen Unternehmenspolitik fahren. Das ist ein guter Weg und ich verstehe den Weg absolut, aber irgendwie so von meinem Wesen her habe ich mir gedacht, ich glaube, ich bin in einem Startup besser aufgehoben. Dann bin ich kurzerhand nach dem Master nach Berlin gekommen. Also ich habe mir so irgendwie Sachen angeschaut in Rotterdam, klarerweise in Amsterdam und so ein bisschen verstreut. Dann hat es mich irgendwann nach Berlin verschlagen. Erst einmal für 3 Monate. Ich hatte gar nicht vor, so lange zu bleiben. Und habe dort bei einem Startup angefangen, dort irgendwie alles miterlebt. Also ich war irgendwie der 5. Festangestellte. Und dann plötzlich waren wir 100 Leute und so. Also es war der ganze Rollercoaster dabei.
Wie hieß der Laden?
Careship war das damals.
Okay.
Genau, das war super spannend, weil es gab, 2016 war das, und das war dieser Health-Tech-Boom. Mhm. Ja, da war gerade irgendwie Gesetzesnovelle, Gesundheitsreform. Haben wir noch immer... Alterspyramide, immer älter werdende Bevölkerung, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit Pflege um und so, also super spannender Markt damals und war auch in der Startup-Welt ein sehr trendy Topic sozusagen, gerade 2016. Und Careship war damals ganz, ganz an der Spitze dabei, also war super, super spannend da auch von Anfang an dabei zu sein und alles sozusagen mitzubekommen.
Und war quasi eine Plattform, um quasi für ältere Menschen Unterstützung zu finden, irgendwie Begleitung beim Einkauf.
Das hat sich genannt niedrigschwellige Betreuungsleistungen, sprich alles bis hin zu leichten Pflege. Also von einfach nur Zeit miteinander zu verbringen. Ich will, dass jemand zu meiner Oma kommt, zum Beispiel so, zu Haushaltshilfe, zu Einkaufshilfe, bis hin zu leichten Pflegeleistungen. Dieser sind irgendwie Hilfe beim Anziehen, Waschen und so. Ja? Das haben die versucht, mit so einem fairen Bezahlsystem für Caregiver, also Pflegende, Hilfeleistende aus der Nachbarschaft zu vernetzen etc. Also war auch irgendwie ein spannendes Ding, so mal zu sehen, wie schwer es sein kann, ein Marktplatzmodell tatsächlich zum Laufen zu bringen. genau, aber so die Erfahrung bei Careship hat mir dann tatsächlich den letzten Anstoß gegeben, mir zu sagen, hey, also das ist echt spannend, ich würde mir zutrauen, auch was Eigenes zu machen. Ich habe dort auch bei Careship den Florian kennengelernt, meinen jetzigen auch Geschäftsführer mit mir und Mitgründer. Und mit dem Flo haben wir dann tatsächlich beschlossen, dass wir uns auf die Reise machen, unstrukturierte, lange Daten schön zu verarbeiten.
wie seid ihr auf die Geschäftsidee gekommen? Weil ich würde sagen, also wenn ihr jetzt heute auf die Geschäftsidee kommen würdet, wäre ich nicht überrascht, weil ich einfach mir denken würde, ja, okay, ihr seid nicht die Ersten. Zu dem Zeitpunkt war es aber ja, würde ich sagen, eher noch alles sehr in den Kinderschuhen, beziehungsweise sogar vielleicht noch einen Ticken davor.
KI gibt es schon, mit KI, mit dem Thema beschäftigen sich die Leute schon sehr, sehr lange. Wie wir draufgekommen sind, dass das super spannend ist, ist tatsächlich ein bisschen weiter hergeholt. Mhm. Damals hat angefangen, schon 2018 oder so, war Podcast plötzlich ein Thema, mhm. wieder völlig, das völlig irgendwie gehypt. Also das war die Anfangsphase vom Hype von Podcasting. Mhm. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, habe auch Podcast selber gehört und sowas mhm. und fand das irgendwie spannend, weil für mich war das so, ja, okay, es ist irgendwie so digitales Radio irgendwie, dass mhm. ich mir, ja, so, Podcast halt. Und dann hab ich mich so beschäftigt, auch dann mit dem Flo, weil wir irgendwie auch neben der Arbeit Zeit miteinander verbracht haben und so über irgendwie interessante Ideen gesprochen haben. Und dann sind wir irgendwie draufgekommen, es gibt ein großes Problem dabei, es gibt eine Menge an Content draußen, super spannende Themen, aber wie brichst du diese Themen runter? Also Longform-Content, schwierig, noch dazu ist es Audio, unstrukturierte Daten. Sprich, dann sind wir sozusagen, erste Gründung war Tech, die wir jetzt in einem kleinen Modul sozusagen verwenden. Mhm. Ja, wie verarbeite ich Sprache akkurat und wie splitte ich diesen Inhalt so auf, dass ich das Wichtigste rauslesen kann?
Ja? Habt ihr dann transkribiert und dann quasi mit einer künstlichen Intelligenz, mit einem LLM quasi runtergebrochen auf genau, das Wesentliche?
Also wir hatten das damals, hatten wir das als eine Discovery-Plattform, ja. Mhm. Und sind dann sozusagen irgendwann zu Tukan gepivotet in den B2B-Case. aber damals war es tatsächlich, und so sind wir sozusagen auf dieses Thema gekommen, was diesen Content zu nehmen, zu transkribieren mit unseren eigenen Engines, hier super präzise zu sein und dann die Inhalte smart auffindbar zu machen. Also das waren dann, da müsste ich jetzt eigentlich den Michael, unseren CTO, dazu befragen, wie genau das war. Aber es war dann einfach eine smarte semantische Suche damals. Das war sozusagen die KI, die zur Verfügung stand. Das war sozusagen der Stand der Technik. Bis wir dann es geschafft haben, die ersten Zusammenfassungen, da waren wir selber, wow, wir haben es endlich geschafft, Zusammenfassungen automatisch zu generieren, die sozusagen Bullets gemacht haben draus und so. Also wir waren da sozusagen, haben uns Schritt für Schritt gehandelt. Hat auch, glaube ich, einen großen Grundstein gelegt, wie wir mit unstrukturierten Daten umgehen.
Wie habt ihr das damals in der Zeit finanziert? Weil ich sehe jetzt bei LinkedIn, ihr habt 2 Jahre, 1 Monat, ihr habt 5 Jahre, 3 Monate, wobei, ja okay, läuft theoretisch bis present, aber quasi 2018 bis 2020 habt ihr dann RegTech gemacht, also dieses Software analysieren. Und damals hattet ihr ja noch kein Fremdkapital. Oder?
Also wir hatten, es war so, das erste Jahr haben der Florian und ich uns bis auf den letzten Cent ausgeblutet sozusagen. Wir waren davor über 2 Jahre bei Careship. Ich habe in einer WG gewohnt. Ich konnte mir ein bisschen was zur Seite legen zum Glück. Die Polster waren dann aber schnell weg. So, dann haben wir sozusagen, sind wir in ein Accelerator-Programm reingekommen, bei, damals war es APX, den Fonds, jetzt ist es Hartfeld sozusagen, APX gibt es noch, aber das läuft aus, aber es war eben von Axel Springer und Porsche, der Accelerator, war super, weil wir waren sozusagen komplett grün hinter den Ohren, das hat uns tatsächlich extrem weitergeholfen, hat Mut gegeben, zusätzlich zu noch 50.000 Finanzspritze und Kontakt zu Investoren und sowas. Dann kam die Watsche von Corona, also erster Lockdown. Gerade da waren wir gerade voller Enthusiasmus und 5 Monate dabei und
ja. Aber war das für euch eine Watsche? War das nicht für euch sogar von Vorteil, weil dann Podcasts und quasi auch generell der Bedarf für Software also wichtiger
war? Es war eine Watsche, weil plötzlich die ganze Welt, man hat sich gerade erst dran gewohnt an die Schnelllebigkeit, wie schnell sich unser Business verändert, wie sozusagen das Leben in einem Startup ist und das Geschäftsfeld auch. Wir waren vor Corona tatsächlich auch schon, hatten schon die Pläne, RegTech sozusagen von dieser Discovery hin zu Tukan, zu dem, was wir als Tukan haben, haben schon die Vision aufgezeichnet gehabt und das sozusagen diesen Pivot kann man es nennen, ist ein Pivot vorzubereiten. Und da muss man dann schon sagen, das hat uns Visibility gegeben für das Thema. Also wie gehe ich in einem Geschäft mit, damals das erste Modul, mit dem wir gestartet haben, war eben das Modul für die gesprochene Sprache. Da haben wir uns dann, das hat uns geholfen zu sagen, hey, auf was fokussieren wir uns denn, wenn wir das runterbrechen in Stufen, ja, vom kleinsten Schritt im MVP gedacht, bis hin zu sozusagen dem, wo wir jetzt hingehen, dem smarten Wissensarchiv. Was gibt es denn da die einzelnen Module? Wir sind Modul für Modul an den Markt gegangen. Durch Corona war das erste Modul, mit dem wir auf den Markt gegangen sind, logischerweise, wir verarbeiten eure Meetings, weil jetzt fällt es euch erst auf, wie viel ihr drinnen sitzt und wie viel ihr sprecht. Genau. Das hat so gesehen, hat uns das unter Anführungsstrichen geholfen. Ja.
Okay, und dann kam es final zu Toucan und das macht ihr jetzt auch schon 3 Jahre, glaube ich. Genau, 3 Jahre, 7 Monate. Und da ist vermutlich auch, also vom Gefühl her würde ich sagen, steht ihr erst am Anfang, weil das ganze Thema AI eher auch erst noch am Anfang steht, oder?
Wenn du uns fragst, wenn ich zurückblicke, ist es irre, was passiert ist. Aber man könnte sagen, wir stehen am Anfang irgendwie. Ja, AI entwickelt sich rasant. Ich glaube, wir stehen am Anfang einer spannenden Reise. Was super spannend ist, dass unser Ansatz tatsächlich gut Früchte trägt. Und da rede ich jetzt nicht irgendwie von rein monetär, sondern allein an Kundenfeedback, was dieser Ansatz, wir haben davor drüber gesprochen, eben unser Ansatz von dem Content aufbrechen, also die Inhalte aufzubrechen etc., wie verlässlich sozusagen unsere KI wird. Und also ich freue mich extrem auf die Zukunft und ich finde jede Woche extrem spannend. Gerade in diesem Markt dabei zu sein, ist ja extrem spannend.
Ich würde sagen, das sind sehr schöne Schlussworte. Ich bin gespannt, wo es für euch in den nächsten Jahren hingeht, wo es mit KI in den nächsten Jahren hingeht. Ich bedanke mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. An einem Freitagabend, quasi gegen Ende der Arbeitsschicht. Das ehrt dich sehr. Ich wünsche dir alles Gute und ja, danke, dass du heute mit uns warst.
Ja, vielen Dank, Luis. Hat mich gefreut. Ciao.
War mal wieder super spannend, heute neue Insights zu bekommen, was so passiert am AI-Himmel. Ich bin ja ein kleiner Fanboy und fand es sehr, sehr spannend, wie so ein Tooling eben auch in einer großen Firma aussehen kann, mit allen Hürden und Datenschutzbedenken und so weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne teilen, gerne liken, gerne folgen dem Podcast, gerne ein Review geben, was es auch immer gibt. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche.